Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues. Heute wieder mit Pater Isaac von den Zisterziensermönchen aus Nerzelle und mit Pater Christoph, nicht mehr Frater Christoph, sondern Pater. Denn du hattest vor kurzem deine ewige Profess. Und darüber wollen wir heute reden, was das überhaupt bedeutet. Und ja,
aber erstmal. Ich habe eine neue Idee. Ich fange einen Satz an und du musst ihn zu Ende führen.
Das können wir danach spielen. Erstmal betest du jetzt
was. Ja, das habe ich mir gerade eingefallen.
Ja, bete. Das können wir dann machen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Allmächtiger Gott, wir danken dir für die ewige Profess von Pater Christoph. Wir danken dir dafür, dass er sein Leben dir hingegeben hat und vor allem, dass du dein Leben schon vorher und immerwährend und auch nachher für ihn hingibst. Dafür danken wir dir, dass dieses Versprechen, das er dir gibt, vor allem auch ein Versprechen ist, das du ihm gibst. Darum danken wir dir, Vater, im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Mein Spiel. Was? Los geht's.
Ich weiß nicht, ob ich das Spiel mag.
Ich mag das Spiel.
Ich habe es noch nicht verstanden.
Ich sage einfach zum Beispiel, meine ewige Profess war am
22. August 2025.
Um wie viel Uhr?
15 Uhr.
Super. Eine ewige Profess ist?
Eine feierliche...
Das ist ein mieses Spiel, aber ich finde es cool.
Aber für wen beantwortet er? Also eine feierliche Segnung eines Menschen, die ihn mit einer Gemeinschaft bis zum Lebensende verbindet.
Und mit Gott.
Und mit Gott.
Super. Ich habe mich... ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das schockierte Gesicht von Vater Christoph ist schon auch sehr...
man weiß ja nicht, was kommt. Ne?
Ich ja auch noch nicht. Das ist das Coole an dem Spiel.
Das finde ich lustig. Wenn ihr das lustig findet, schreibt mal drunter, ob wir das immer machen sollen am Anfang kurz.
Genau, ich, immer.
Dann stellst du die Fragen. Ja, eben, das finde ich ja viel lustiger.
Nee, das machen wir nicht. Wenn ich die Fragen,
das machen wir beim nächsten Mal auch.
Nur, wenn ich die Fragen stelle. das Schönste an meiner ewigen Profess war,
dass auf dem Boden ausgestreckt liegen und ja, zu wissen, dass alles mir geschenkt wird.
Amen. Ja, das war der Podcast.
Ja, gut, reicht kurz, drei Fragen.
Schön, ja, dann starten wir mal rein. Schönes Spiel eigentlich, ne?
Ja, finde ich gut.
Ja.
Finde ich, aber
wenn mir das vor dem Gebet eingefallen ist, fragt sich, ob es vom Heiligen Geist war, aber wahrscheinlich schon.
Bestimmt.
Schön.
Jetzt aber fangen wir nochmal vom Anfang an. Ewige Profess heißt ja im Prinzip, das ist der Abschluss eines langen Weges. Wo fängt denn der Weg an? Also man tritt ins Kloster ein als Novize, als Kandidat.
Genau, also
erstmal als Kandidat.
Ist es ja eigentlich der Abschluss oder eigentlich der
Beginn.
Ja, oder genau, also es ist ein fester Punkt auf dem Weg einer Berufung und die Berufung beginnt ja eigentlich mit der Taufe oder kommt aus der Taufe irgendwie so heraus. Das war im ersten Teil des Podcasts, wie ich überhaupt zum Kloster gekommen bin. Und aber der Moment, in dem man ins Kloster eintritt, ist eigentlich die Profess dann so das Ende des Eingliederungsprozesses, jetzt mal soziologisch gesagt. Sprich, davor ist ein Teil Ausbildung, ja, auch Kennenlernen einfach der Gemeinschaft, der Lebensweise, auch der Grundlagen, auf der diese Lebensform auch basiert. Jetzt bei uns, wir sind ja Zisterzienser, also reformierte Benediktiner, die nach der Benediktsregel leben und auch den neueren kirchlichen Gesetzgebungen dazu. Und das passiert natürlich auch an einem konkreten Ort, in einer konkreten Tradition. Sprich, also das ist überhaupt erstmal kennenzulernen und auch ja, sich irgendwie anzueignen, da reinzuwachsen, das dauert Zeit. Früher hatte man das auf ein Jahr, sag ich mal, zusammengeschrumpft. Und die Kirche hat das dann im letzten Jahrhundert, glaube ich, ausgedehnt auf 4 bzw. 5 mit so einer ganz freien Probezeit am Anfang. Genau.
Aber also, man muss ja sagen, ist nicht der Ende eigentlich. Das Ende einer langen Reise.
Der Anfang schon, aber eigentlich das Ende von diesem Eingliederungsprozess.
Die Hochzeit ist das Ende. das
Ende im Sinne von, und dann kommt, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
Genau.
Also, das ist natürlich
das Ende vom Buch, vom Eingliederungsbuch, aber der Anfang eigentlich von dem ganzen Leben jetzt mit Gott. Aber kurz nochmal diese Abfolge. Also man ist erst Kandidat, für ein Kloster.
Genau, das heißt einfach, man ist interessiert.
Das ist egal wie lange, das kann man einfach so machen, wie man Bock hat.
Bei uns ist es üblicherweise so ein Jahr, mehr oder weniger, wenn man noch nicht lange katholisch ist oder irgendwie sehr bewegtes Leben vor dem Kloster hatte, ist es empfohlen, dass man ein bisschen länger da ist. Aber es ist auch sehr persönlichkeitsabhängig, wie leicht tut sich jemand da, in eine Gemeinschaft auch hineinzuwachsen. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Gemeinschaft ab.
Wie es passt einfach so, genau, ein bisschen. Das ist individuell. Und nach der Kandidatur entscheidet der Abt, okay, ja, der darf das Noviziat antreten. Genau. Und
das Wichtige ist, also der Bewerber stellt immer dann die Anfrage, entweder an den Abt oder auch an die ganze Gemeinschaft. Und von denen kommt dann das Okay oder das Du musst noch ein bisschen warten oder das Nein. Und ja. Also
lass mich kurz überlegen.
Nö.
Naja, und also man muss ja wirklich auch sagen, manche Leute haben ja leider so ein bisschen die Idee, dass es dass man einen Anspruch auf eine Berufung hat, ob das jetzt das Priestertum oder was auch immer ist, aber es ist etwas, was ja ein Geschenk ist, also was freigegeben wird, was die Kirche, in dem Fall jetzt auch die Klostergemeinschaft, vermittelt, ja, oder auch weitergibt. Und eben das, also man kann darum bitten, ja, und entweder es wird einem gegeben oder nicht. Und natürlich auch, also wenn man die Berufung dann auch angenommen hat, ist es ja nicht irgendwie das Ende, sondern ist man auch selber dann angefragt, dieses gleiche Geschenk dann auch dem Nächsten zu machen, der nach einem kommt. Ja, das ist ja eigentlich das Schöne, besonders dann in der Professliturgie, da können wir auch sicher viel drüber sprechen, dass es da einen Moment gibt, wo dann der Neukömmling zu jedem Mönch geht, der davor, also selber eingetreten ist und um die Barmherzigkeit Gottes gebeten hat, die der Orden ihm vermittelt, und das dann von jedem Einzelnen auch nochmal zugesagt bekommt. Und dadurch wird es dann eigentlich erst so richtig konkret. Ja? Also,
das ist dann halt so dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man mit jedem irgendwo in Gemeinschaft ist.
Ja, also Gemeinschaftsgefühl und
Gefühl.
Ja, ich bin nur meine Frau, entschuldige. Ja,
unser Pater Simon sagt das immer. Das
ist eine existenzielle Erfahrung des Versprechens. Eine Ehe ist nicht nur ein Gefühl.
Nein, ich meine, aber das vermittelt dieses Gemeinschaftsgefühl.
Ja, das vermittelt es, aber das Wesentliche ist es ja nochmal tiefer, darauf wollte ich jetzt nicht, wollte ich nicht bashen, hier nicht öffentlich fertig machen. Aber der Punkt ist doch der, dass es eine substanzielle Erfahrung ist und auch ein Versprechen der Gemeinschaft an denjenigen, der kommt, wenn was ist, wir sind da. Mhm. Das verpflichtet natürlich eigentlich auch in unserem eigenen Gewissen.
Mhm. Ja. Quasi, also Noviziat fängt dann, wir waren jetzt nämlich immer noch eigentlich bei diesem, nicht gar nicht bei den Gefühlen, sondern bei dem Abläufen, wie das eigentlich wirklich abläuft. Also du bist Kandidat, dann wirst du wirst sozusagen zugelassen, deine Bewerbung wird akzeptiert und dann wirst du Novize. Was heißt das? Also dann beginnt es ja mit der Einkleidung, man bekommt einen neuen Namen, das finden wir alle ganz spannend mit dem Namen. Mhm. Apropos, wie war deiner vorher und deiner? Das könnten wir vielleicht noch mit reinnehmen.
Ja, mach du mal.
Genau, also Novize heißt irgendwie, man ist total erstmal reingenommen in diese neue Lebensform. Das zeigt sich eben am äußeren Aussehen, am Gewand und an dem Namen, der Identität. Wobei das sowohl einmal ein Patron ist, ja, so ein bisschen wie man zur Taufe, aber auch zur Firmung einen Namenspatron hat, der einem da auch, zum Himmel eine Verbindung gibt. So ist es eigentlich auch dann für diese spezielle Berufung des Klosters. Und wie dieser Name zustande kommt, das ist auch immer dann so irgendwie so eine heiße Frage. Bei uns ist es einfach erstmal dadurch, ein bisschen vorbestimmt, dass ein Name, der schon ein Mitbruder hat, nicht nochmal vergeben wird.
Also du könntest nicht Pater Isaac II heißen.
Ja, zum großen Leid von
ziemlich lustig.
Pater Isaac Junior. Oder
das ist ja cool, ey. Pater Isaac Junior.
Genau, beziehungsweise die einzige Ausnahme.
Das ist lustig, wenn tatsächlich.
Die einzige Ausnahme, wenn Pater Isaac ab würde, dann könnte er einen Novizen.
Was Gott verhüte. So. Wohin noch wieder? Entschuldigung. Weiter.
Und genau, also ich hieß davor, oder heißt es auch immer noch mit Taufnamen Benedikt, also eigentlich auch sehr klösterlicher Name, ja, der heilige Benedikt ist ja der Gründer des benediktinischen Mönchtums. Nur Gott sei Dank haben wir schon einen Pater Benedikt. Das heißt, für mich war klar, ich suche mir einen neuen, genau, ein sehr lieber, ein älterer Mitbruder.
Gott segne.
Und ein Name, der noch nicht vergeben war, war Christoph. Also für mich, ich habe da den heiligen Christophorus so im Blick gehabt. Und weil der mich eigentlich auch, ohne dass ich das so richtig mitbekommen habe, dann schon mehrere Jahre auch vor dem Klostereintritt so begleitet hat oder auch immer wieder eine Rolle gespielt hat, war das dann für mich eigentlich, war der Drops gelutscht.
Was hattest du noch für
Namen? Wegen unserem katholischen Kinderhaus St. Christophorus in der Zelle.
Und lustigerweise habe ich das erst im Nachhinein mitbekommen, dass es hier auch eine Verbindung zum Ort gibt, aber das ist natürlich auch eine schöne Fügung. Ja.
Ja. Was hattest du noch für Namen? Man hat ja drei Vorschläge eigentlich, ne? Muss man einreichen, glaube ich.
Ja, also der nächste war, glaube ich, Clemens. Hängt auch mit dem Familiennamen mütterlicherseits zusammen. Das war irgendwie so eine Verbindung da. Aber nicht Clemens Maria Hofbauer, so hieß dann ein Mitnovize, das heißt, dieser Name war dann auch schon vergeben, sondern ein frühchristlicher Märtyrerbischof. Und der dritte war der selige Nils Dehnsen, ein auch am Ende
Nils
Bischof.
Cool, Nils hätte ich auch gut gefunden, ja.
Ja,
Nils hätte auch gut. Voll
allerdings, gepasst. Oder jetzt nicht, dass das der letzte Grund war, aber auf latinisiert ist es Niklaus.
Ach so.
Und da wir schon einen Pater Niklaus haben, oder der Nikolaus, war der dann auch so ein bisschen, zumindest halb doppelt, obwohl nicht richtig, aber genau.
Ja, aber bist du zufrieden mit Pater Christoph?
Sehr.
Sehr. Wie waren deine Namen?
Thomas.
Hätte ich auch richtig lustig gefunden.
Und dann Juan Diego tatsächlich. Weil ich den so cool fand von der Erscheinung in Guadalupe. Ja, ne?
Ja, gut. Ich finde gut, Abt hat eine gute Wahl getroffen.
Ja, und Isaac, genau. Auf jeden Fall, ich habe noch ein kurzes Spielchen dann, noch ein anderes Spielchen.
aber das habe ich erst bei Pater Isaac ausgeliefert.
Macht ihr mal euren Ding noch fertig, eure Abläufe. Wir sind jetzt
waren immer noch erst bei der Einkleidung und dem Namen.
Noviziat haben wir schon.
Noviziat und dann ist man ein Jahr Novize und dann hat man die zeitliche Profess.
Genau, also dieses Jahr ist wirklich einfach dafür da, so ganz einmal für sich selber diese Frage nochmal in Ruhe zu klären. Man lässt das Studium, man lässt eigentlich auch so die größeren Aufgaben außerhalb des Hauses. Das heißt, hat halt so kleine Dinge zu tun oder gibt mal Ausflüge und auch Unterricht und so, aber
viele Ausflüge.
Hat eigentlich auch viel Zeit. Und und dann bittet man eben um die zeitliche Profess, die dann auch schon von der Gemeinschaft auch richtig bestätigt werden muss. Und dann kommt diese Dynamik eigentlich schon auch schön zum Vorschein. Das ist immer auch dieses, also der Impuls kommt von Gott, dann muss ich mein Ja dazu sprechen, dass ich auch bereit bin, diesen Weg zu gehen. Und dann kommt aber irgendwie im gleichen Moment auch das Ja dann der Gemeinschaft dazu und bestärkt das auch gegenseitig. Also insofern gibt es auch nochmal so eine Parallele, vielleicht eben zu dieser engen Verbindung zwischen Mann und Frau, aber jetzt in dem Fall dann zwischen Mönch und Gemeinschaft, zwischen Mönch und Abt.
Und dann ist man 3 Jahre in der zeitlichen Profess, üblicherweise. Kann man das, ist das immer festgeschrieben oder ist das auch so ein bisschen individuell wie bei den anderen Sachen?
Also wie es im Kloster oft ist, ist es erstmal so üblich. Also 3 Jahre ist so das Normale. In der Regel geht es immer nicht weniger, sondern eher mehr. Das heißt, wenn man nach den 3 Jahren sagt, ich brauche noch Zeit oder irgendwas ist noch unklar. Manche sagen auch, das Studium ist doch nicht fertig, ich fühle mich irgendwie nicht frei, diese Entscheidung wirklich unbefangen treffen zu können. Kann man dann nochmal zweimal verlängern. Allerdings auch hier immer, wurde uns immer gesagt, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, also letztendlich steht ja die Entscheidung davor, dass man sein ganzes Leben dann dahin gibt. Das heißt, also wenn man jetzt nur, sag ich mal, diese Zeit dann auf Probe oder irgendwie so zum Ausprobieren macht, ist dann in meiner Erfahrung auch, ist leider dann oft vorgekommen, dass wenn man sich an einem Punkt schwer fällt, Ja zu sagen, dann nach 2 Jahren ist es immer noch genauso schwer. Also auch wenn es jetzt nicht der endgültige Schluss aller Dinge ist, war es für mich, glaube ich, auch richtig, dann die Entscheidung lieber, sag ich mal, zügig auch zu treffen, bevor ich die dann irgendwie so heraus.
Vor der ewigen Profess gibt es, oder auch vor der Priesterweihe oder vor der Diakonweihe, berichten manche von so einer Phase der Krise nochmal. Gab es die bei dir? Oder warst du eher so immer mal wieder Krise, immer wieder gut? Oder war das dann schon auch davor ein bisschen dichter, die ganze Sache?
Also so richtig dicht wie bei manchen wurde es bei mir nicht. Ich glaube, es hat schon auch geholfen, dass ich in der zeitlichen Profess, also man, die meisten studieren dann in dieser Zeit und bekommen auch so kleine Aufgaben im Haus. Und ich durfte dann auch in den Semesterferien, also wenn ich nicht in Heiligenkreuz zum Studium sein musste, hier nach Neuzelle zurückkommen und hatte dann dadurch immer so eine gewisse, ich weiß nicht, also konnte einmal die Zeit in Heiligenkreuz reflektieren und gleichzeitig auch dann die Impulse von hier nochmal mitnehmen für den Studienbeginn. Und das hat, glaube ich, viel so mich einfach dazu gezwungen oder mir geholfen, halt viele Dinge auch, wie soll ich sagen, mich damit zu beschäftigen und jetzt nicht bis zur letzten Minute so hinauszuzögern. Und habe dann selber, weil das Ansuchen, also diese Bitte zur
ewigen Profess,
weil ich die schon im Fest der Heiligen Hedwig im Oktober des Jahres davor, also vor einem Jahr, gestellt habe, war eigentlich die Entscheidung jetzt von meiner Seite gefällt, als wir dann diese geistliche Vorbereitung der Exerzitien hatten, eine Woche in einem anderen Benediktinerkloster in Österreich. Und das war dann irgendwie so ein bisschen so geistlicher Wellness, hatte ich so den Eindruck. Ja. Also einfach wirklich keine
die Entscheidung zur Exerzitien.
Aufgaben. Eben, genau. Also es ging nicht darum, diese Entscheidung zu treffen, sondern einfach jetzt sich da so hinein zu geben.
Konntest dich dann entspannen und eigentlich ist die Entscheidung schon getroffen und du musst jetzt hier nicht Pro und Contra abwägen, was mache ich nicht.
Also eben, dieses und so. Natürlich macht man sich selber so ein bisschen, oder habe ich mir auch so Druck gemacht, dann irgendwie, man will halt die Profess-Texte und liturgischen Gebete und sowas sich auch irgendwie anschauen und davor betrachten und so. Und also aus irgendeinem Grund gab es so viele Punkte, wo ich gemerkt habe, also weniger ist mehr. Und
da kommt jetzt mein Spiel. Am 22. August hast du ja Profess gemacht, ne?
Und du musst jetzt die Spielregeln erklären.
Ja, erkläre ich gleich. Die Profess, einfach nur ganz kurz, bei der Profess verspricht man diesen klösterlichen Lebenswandel mit Gehorsam, was halt alles dazugehört, ja, in unseren Klöstern bis zum Tod. Usque ad mortem. Da gibt es ja so ein Video auch auf YouTube. Herzliche Empfehlung an alle von Pater Kilian. Sein Weg ins Kloster, so eine Reihe, Usque ad mortem heißt die.
Sehr gut, ja.
Ja, genau. Aber jetzt kommt das Spiel. Du hattest ja am 22. August, 15 Uhr, die erste ewige Profess seit 209 Jahren im Kloster Neuzelle. Sie war in Neuzelle. Normalerweise eigentlich unüblich für unseren Klosterverbund, der aktuell ist. Neuzelle ist ja noch nicht unabhängig. Deswegen eigentlich sind die Professen in Heiligenkreuz. Aber du hier, die erste ewige Profess eben seit der Auflösung des Klosters. Und ich würde jetzt einfach ein paar Bilder malen, innerlich, also quasi erzählen. Und dann kannst du ja dazu erzählen, erstens, was hat dich dabei berührt und was bedeutet das? Also einfach aus der Liturgie. Ich werde mal aufnehmen, mit 4 Szenen werde ich mal versuchen zu skizzieren.
Musst du gut zeichnen, damit meine Erinnerung dann sich
aufhält. Ja, ich werde sie versuchen, aufhält. Mit Worten zu zeichnen.
Am besten blenden es dann ein, wenn es ein Bild dazu gibt.
Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, ja, da muss ich mir die Timestamps merken. Genau, also das Erste, was mir jetzt so auffällt, ist, du sagst an einer Stelle der Liturgie, ich weiß gerne, ob du dabei liegst, ich glaube, du liegst auch dabei, der Abt fragt dich, was begehrst du auf Latein? Und du antwortest die Barmherzigkeit Gottes und des Ordens. Ich glaube, du liegst dabei, ne? Genau. Was hat dich da berührt und was bedeutet das für dich? Ich wollte jetzt nicht sagen, wie hast du dich dabei gefühlt, weil dann hätte ich das ganze Bashing vorhin mit Linda wieder zurücknehmen müssen. Sag mal jetzt, was hat dich dabei berührt?
Ja.
Geistlich.
Also da kommen wir eben wieder auf das zu sprechen, dass diese Bitte für mich, oder in erster Linie für mich selbst, um die Barmherzigkeit Gottes und auch der Mitbrüder, also des Ordens, der Ordensgemeinschaft, eigentlich die Lebensversicherung ist, auf der die Klosterberufung auch gedeihen kann. Die Ideale sind ja ziemlich hoch, also das Ziel ist der Himmel, ja, und irgendwie Benedikt lässt da viel Raum nach oben. Aber de facto ist der Alltag natürlich oft dann so sind wir mit in unseren einfachen Kämpfen so beschäftigt und da nicht auf die eigene Stärke zu setzen, sondern eben auf Gottes Hilfe, Gottes Barmherzigkeit, die er uns auch in den Sakramenten dann immer neu auch vermitteln will. Das habe ich irgendwie sehr tief auch selber erfahren dürfen in den Tagen davor, aber auch jetzt danach nochmal. Und was so schön daran ist, ist, dass es nochmal auch etwas aufgreift, was man auch zu Beginn des Ordenslebens gesagt hat, also wo man gebeten hat im Noviziat. Da gibt es noch nicht diesen zweiten Teil dann des Versprechens, aber diese Bitte um Barmherzigkeit, das ist so der Grund, auf dem wir stehen.
Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich das auch bei der Eheschließung mit. Die Braut muss sich hinlegen vor dem Mann und fragen, und er fragt sie, was willst du? Und sie sagt, deine Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit Gottes und andersrum genauso.
Finde ich geil, so eine Tobi-Idee, eigentlich das wirklich schön als
ja,
Ding.
Ja, ich habe nichts zu sagen. Tja. Also von dem her ist es auch.
Und ich bin Gott sei Dank schon verheiratet.
Genau, das wäre mit deinem Kleider gar nicht möglich gewesen. Aber, Entschuldigung, warst du fertig? Weil ich habe natürlich noch drei weitere Bilder.
So, ich kann es gerne weiter.
Zweites Bild. Du liegst auf dem Boden, da gibt es ein schönes Bild, wo man deine grünen Schuhsohlen sieht. Du liegst auf dem Boden vorm Abt, auf einem Teppich, glaube ich. Und ich kann mich an meine bei der Diakonenweihe, bei der Priesterweihe, vor allem auch dann bei der Professweihe, das ist in Heiligenkreuz bei mir auch der Fall, ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Einerseits, dass die Hausstaubmilbe auch im Teppich der Heiligenkreuzer Kirche wohnt, weil meine Nase gleich zuging, als ich dort lag. Aber das ist jetzt vielleicht nicht so relevant. Ich will es auch nicht das Bild zu sehr mit meinen eigenen Erfahrungen überzeichnen. Aber was ich mich erinnere, ich würde es bildlich so beschreiben, es schwappt über einem das Gebet herein. Ja, das Gebet der Mitbrüder. Kannst du das, also du lagst dort, die Mitbrüder haben, da glaube ich, ist auch bei der Profess die Litanei oder was wird da gebetet?
Nicht die Litanei.
Geisteshymnus. Veni Sanctis Spiritus, oder?
Auf jeden Fall in dem Zusammenhang, ja.
Und wie hast du das erlebt und was bedeutet das für dich? Warum liegst du da auf dem Boden? Das finden sehr viele sehr martialisch.
Ja, eben, also man liegt bei so diesen Weihe-Liturgien, auch der Mönchsweihe, viel auf dem Boden. Eigentlich, glaube ich, oder ich habe das immer so verstanden und auch, also man empfindet es auch dabei, um die eigene irgendwie auch Nichtigkeit, ja, oder so diese Hinfälligkeit anzuzeigen oder auch zum Ausdruck zu bringen vor Gott und auch natürlich vor der versammelten Gemeinde. Und also, das ist vielleicht so ein bisschen für viele unangenehm, weil manche tun sich auch schwer mit dem Knien, ne? Ist das nicht irgendwie so eine sich selbst klein machen vor Gott? Aber in dem Fall ist es eigentlich nur diese Haltung des totalen auch Empfangens, ne? Also leer werden, nicht auf seine eigene Stärke bauen. Ich meine, natürlich hat man dann auch nach den 5 Jahren auch schon ein bisschen was auch selber tun müssen, ja, also man wird jetzt nicht so einfach von selbst Mönch, also an sich arbeiten und irgendwie da auch immer wieder neu aufstehen, auch vom Boden und gleichzeitig ja einfach empfangen, während die Gemeinschaft stellvertretend und auch die himmlische, also die irdische und die himmlische Kirche gemeinsam dann auch für einen beten. Also ich glaube, ja, für viele, auch mich eingeschlossen, ist es gar nicht so leicht, dann, ohne jetzt selber den Gebetstext vielleicht so direkt vor sich zu haben, dann so in dieses Gebet einzustimmen, aber einfach erfahren zu dürfen, da wird für einen gebetet, das ist schon was Großes, ja, auch.
Und mein nächstes Bild, du kniest vor dem Abt, du legst seine Hände gefaltet in seine, oder? So ist es. Er legt seine Hände über dich und dann versprichst du was, gehorsam ihm und seinen Nachfolgern, usquert mortem und klösterlichen Lebenswandel und so weiter, den Professtext also. Ist das noch zeitgemäß? Nein, darum geht es jetzt nicht. Das Bild ist ja gemalt. Was bedeutet das für dich? Weil dann ist es ja zeitgemäß, wenn es etwas für dich bedeutet.
Ja, es ist schon, wie soll ich sagen, also ich ja, muss schon sagen, man zweifelt dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen in so Momenten in der einen Unsicherheit auch an der, also wie vernünftig ist das jetzt eigentlich, was ich hier gerade mache? Ja? Also ich verspreche einem Mann, natürlich, also dem Abt, den man so ein bisschen auch kennengelernt hat in der letzten Zeit, aber jemand auch, ein Mensch, ja, und seinen Nachfolgern, wer auch immer das sein wird, also ich kenne ja noch nicht mal den nächsten Abt und was auch immer dann seine, also wie
er dann sein wird.
Ja, oder wie er dann auch genau mit den Mönchen umgeht. Und also ich glaube, genauso wie die beiden Momente davor, ist es wirklich einfach ein Akt so des Vertrauens, des Glaubens, der Hoffnung. Auch natürlich, es gibt schon eine Basis, auf der das passiert. Ja? Also die Regel soll ja auch dem Abt helfen, da irgendwie auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und jetzt nicht irgendwie sein eigenes Ding da zu machen. Und
aber es ist schon steil, kann man sagen.
Absolut.
Noch ein anderes Bild noch, eben das, was du vorhin beschrieben hast. Du gehst danach der ewigen Profess zu manchen Mitbrüdern, nicht zu allen Mitbrüdern. Kannst du ja kurz, ganz kurz erklären, warum nicht zu allen. Zu manchen Mitbrüdern, kniest da nieder und sagst Ora pro me Pater, also bitte für mich Vater. Und er hebt dich auf und sagt Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum. Der Herr segne deinen Eintritt und deinen Ausgang, also dein Tod, kann man sagen, also dein Eintritt und deinen Tod. Und hebt dich hoch. Komisch, oder?
Das ist jetzt sehr skurril gezeichnet, ja. Genau, also das ist, was Sie vorhin erwähnt hatten, dass der Eintritt in die Gemeinschaft natürlich erstmal etwas ist, was zwischen mir und Gott, zwischen meiner Seele und dem Herrn passiert, aber ganz konkret sich ja dann in dieser Gemeinschaft, sprich die Mitglieder, die selber schon dieses Versprechen in der Gemeinschaft abgelegt haben, auch denen gegenüber das einzufordern. Das heißt, ich gehe nicht zu denen, die noch nicht fest in dieser Gemeinschaft verwurzelt sind, also den zeitlichen Professen, die noch nicht die ewige Profess haben. Und genau, also es ist eine Gemeinschaft auch des Gebets. Wir beten natürlich für die Welt, für die Anliegen der Kirche, im täglichen Chorgebet, aber natürlich auch füreinander. Besonders schön, finde ich, ist es auch immer zum Ausdruck gebracht, dann beim Namenstag, wenn dann auch der Mitbruder im Gebet erwähnt wird. Und also natürlich, man kann nicht mal der Abt, oder gerade nicht der Abt, wie auch der Pfarrer, kann nicht für jeden gleicherweise da sein, oder irgendwie ist es einfach eine wesentlich größere Gemeinschaft als eine Familie. Aber wie wir da sein können für den anderen, ist im Gebet und auch in der Hoffnung, nötige Unterstützung dazu erhalten.
Das machen wir jetzt. Du betest. Oder ich bete, wie auch immer, was du willst, aber du darfst gerne beten. Zum
Schluss. Das einfachste Gebet, was wir auch sehr oft im Chorgebet sprechen, gibt einfach dem Herrn all die Ehre, gemeinsam beten. Ehre sei dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da bist. Danke, lieber Gott, dass du da warst und dass du da bist und dass du da sein wirst. So segne und stärke uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gott liebt euch.